herzlich willkommen heute Abend auch von mir. Die ihren Teller noch nicht ganz leer gegessen haben, können noch in Ruhe weiter essen. Genau, die gucken wollen, müssen sich jetzt umdrehen. Nach vorne. Und die Leckereien zum Valentinstag auf den Tischen sind natürlich zum Verzehr da und nicht nur zum Angucken. Schön, dass Sie wieder da sind. Es gibt Begriffe, die lösen zwiespältige Reaktionen aus. Und ein Begriff ist der Begriff Sünde. Aber auch andere Begriffe lösen zwiespältige Situationen aus. Und mit so einem Bild von so einem Begriff möchte ich beginnen heute Abend, damit man es erkennen kann, es soll eine Mauer sein. Auch Mauern haben durchaus was Ambivalentes. Zum einen schützen Mauern uns, wenn unsere Häuser keine dichten Mauern hätten, dann wäre es ziemlich kalt da drin. Sie Mauern geben Geborgenheit, aber sie haben auch etwas Trennendes. Und das ist besonders ärgerlich, wenn Mauern etwas trennen, was eigentlich zusammengehört. Und wir Deutschen haben damit ja unsere Geschichte. Das ist ein Bild vom 9. November 1989. Am 13. August 1961 wurde unser Land getrennt. Und diese zunächst mal äußerlich sichtbaren Mauern aus Beton wurden eigentlich im Laufe der Jahre zum Symbol unsichtbarer Mauern zwischen Menschen. Mauern haben also etwas Trennendes oder etwas Schützendes. Um Trennendes geht es jetzt. Wir haben das auch in unserem Sprachgebrauch. Sie kennen das alle, wenn wir sagen, zwischen zwei Menschen steht eine Mauer oder es steht was zwischen uns oder der mauert, wenn ich mit ihm rede. Zwischen dieser Wirklichkeit, die wir Gott nennen und uns Menschen, baut sich so etwas auch immer wieder auf. So unsichtbare Trennwände. Letzten Abend haben wir uns so ein paar Steine in so einer Mauer angeguckt. Wir haben über innere Verletzungen nachgedacht. Da, wo andere uns verletzt haben oder wir meinen vielleicht sogar von Gott verletzt zu sein. Manchmal sind diese inneren Verletzungen ziemlich dicke Brocken, wenn wir sie totschweigen und nicht bearbeiten. Sie werden, man könnte fast sagen, von einem betonharten Mörtel zusammengehalten. Schmerzhafte Erinnerungen, Sie erinnern sich, wir haben darüber gesprochen. Verbitterung und Groll, der sich dann manchmal breit macht. In der Regel können wir für diese Steine gar nichts, weil andere Menschen sie in unser Leben eingebaut haben. Es gibt aber auch Steine, die wir selbst in diese Mauer einbauen. Auch wir Menschen mauern manchmal gegenüber Gott. Dieses Wort, was wir heute Abend bedenken wollen, kann man eigentlich gar nicht mehr unmissverständlich gebrauchen, dieses Wort Sünde. Es ist so kaputt geredet worden. Trotzdem wollen wir uns damit auseinandersetzen, weil nämlich im biblischen Kontext von Sünde die Rede ist. Jetzt sagen Sie vielleicht, ach du Schreck, war ja klar. Irgendwann bei Kirche fangen die immer damit an, mit diesem Begriff Sünde zu hantieren. Das geht ein Konfirmand sonntagmorgens zum Gottesdienst und kommt mittags wieder und der Vater fragt ihn, na, und wie war's, worüber hat der Pastor gepredigt? Sagt der Sohnemann, über Sünde. Und was hat er gesagt? Na, war natürlich dagegen. Manchmal denken wir bei diesem Begriff, es geht um dieses Stichwort Nobody is perfect, als wüssten wir nicht alle, dass wir unsere Ecken und Kanten haben. Das liegt daran, dass in unserer Gesellschaft dieser Begriff Sünde häufig als ein Moralbegriff verstanden wird. Er ist übertüncht worden, man könnte sagen, mit einer Farbe, die es in keinem Baumarkt gibt, und ich nenne sie mal Moralin. Es ist im Laufe der Jahrhunderte aus Sünde wirklich ein Moralbegriff gemacht worden. Und das ist eigentlich schlimm, weil man damit seinen ursprünglichen Sinn, den Sinn des Wortes Sünde, nicht mehr versteht oder er verdeckt worden ist. Nach landläufigem Verständnis ist Sünde ja häufig das, was irgendwie Spaß macht, Lustgewinn versprüht, aber die Kirche ist immer dagegen. Mögen Sie Comics? Kennen Sie Häger und Sven Glückspilz? Sven Glückspilz fragte Häger mal, ist Gefräßigkeit Sünde? Und sein Chef antwortet ihm, oder fragt ihn, macht Spaß? Und Sven sagt, ja, ich glaube schon, dann ist es Sünde. Also Sünde als verbotene Lust, eine Fehldeutung dieses Wortes hat sich tief eingenistet Und wenn wir mal in unseren Sprachgebrauch gucken, da isst man mal drei Sahnetorten oder ein bisschen zu viel Schokolade. Und wovon reden wir? Wir haben gegen die schlanke Linie gesündigt. Oder da fährt man mal ein bisschen schneller als erlaubt ist. Und wo landet man? In der Verkehrssünderdatei. Oder wer es dann bei der Steuererklärung nicht so genau nimmt, der wird ein Steuersünder genannt. Und weil gerade in unserer Gesellschaft Lust und Sexualität häufig zusammengehören, hat sich dieser Begriff der Sünde auch dort eingenistet. Und jeder weiß, wenn in einer Großstadt die Rede von der sündigen Meile ist, welches Viertel man damit meint. Ich finde es tragisch, dass dieser Begriff der Sünde, gerade die Kirche hat ihr Übriges dazu getan, Sünde und Sexualität so miteinander vermischt sind. Denn wenn man mal in die Bibel hineinschaut, ist eigentlich all das, was lebensfördernd ist, auch mit Lust verbunden. Essen macht Spaß, trinken macht Spaß, sich fortpflanzen macht Spaß. Also all das, was wir in unserer Schöpfung von Gott mitbekommen haben, dass unser Leben erhalten wird, macht eigentlich Spaß, ist was Schönes. Und wenn Sie mal in das Hohelied der Liebe im Alten Testament hineingucken, dann werden Sie sich wundern, da kann sich manch erotischer Roman hinter verstecken. Damit wir uns jetzt nicht missverstehen am Anfang dieses Abends, wenn ich sage, Sünde ist kein Moralbegriff, ist das natürlich nicht die Aufforderung, dass wir alle Moralvorstellungen über Bord werfen. Ich weiß auch, dass es die Gebote Gottes gibt und ich glaube, dass Gott sie ziemlich am Anfang der Bibel genannt hat, damit menschliches Leben gelingt. Und es liegt mir fern, sie zu relativieren. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass jemand in eine fremde Ehe einbricht. Ich glaube auch nicht, dass Gott will, dass Kinder missbraucht werden oder dass wir morden und stehlen. Man darf nur eins nicht behaupten, dass moralische Entgleisung von Menschen, ethisches Fehlverhalten im Kern das treffen, was das Wort Sünde in der Bibel ursprünglich meint. Im biblischen Denken ist Sünde nämlich gar kein Moralbegriff, sondern ein Beziehungswort. Und es beschreibt eine Beziehungsstörung, die zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Gott und Mensch. Die Bibel macht diesen Begriff auf eine wachsende Entfremdung zwischen Gott und Mensch aufmerksam. Darum heißt nach biblischem Verständnis Sünde eigentlich, es ist etwas getrennt, was zusammengehören sollte, was mal eine Einheit war. Wie durch eine hohe Mauer getrennt, ist der Mensch von Gott. Wenn man allerdings die biblischen Geschichten sich genau anguckt, dann merkt man, gerade auch am Anfang der Bibel, dass Gott offenbar kein menschenloser Gott sein wollte. Und so sagt die Bibel, darum hat er diese Welt und den Menschen geschaffen. Und diese Berichte darüber zielen eigentlich auf Harmonie zwischen Schöpfer und Geschöpf. Ich glaube, es war Gottes Traum, als er diese Welt geschaffen hat und den Menschen. Und es ist letztlich auch unsere Würde als Menschen, dass wir uns abheben vom Rest der Schöpfung, weil wir denken können, weil wir unseren Verstand einsetzen können. Und Sünde meint genau, dass der Mensch diese Freiheit missbraucht und sich von Gott, seinem Schöpfer, abwendet. Ein Sünder ist also nicht zunächst mal ein amoralischer Mensch oder ein ethisch Entgleister, sondern die Bibel nennt einen Sünder den, der in Kontaktstörung zu seinem Schöpfer lebt. Und wenn Kontaktstörung da ist, dann springt kein Funke mehr über. Bei uns Menschen, wenn wir davon reden, bricht zunächst das Gespräch ab. Man redet nicht mehr miteinander, man geht sich aus dem Weg. Viele Menschen reden auch nicht mehr mit Gott. Reden mit Gott nennen wir beten. Und wenn diese Beziehung zu Gott gestört ist, kann das weitreichende Auswirkungen auf unser Leben haben. Kratzen wir mal weiter an diesem Stein mit der Aufschrift Sünde, dann finden wir im Neuen Testament ein Wort, was es beschreibt, was die Bibel damit meint. Da gibt es das Wort Hamartia im Griechischen, das heißt Zielverfehlung. Das ist ein Wort, was aus der Sprache der Bogenschützen kommt. Und das heißt, dass der Pfeil nicht ins Zentrum gelingt. Und damit wird im Neuen Testament deutlich gemacht, Zielverfehlung, also das Leben trifft eigentlich nicht mehr ins Schwarze. Viele Menschen haben ja ein Bild von Gott, dass sie vielleicht auch durch die Formulierungen der Gebote meinen, es ist ein Gott, der nach dem Motto handelt, du sollst nicht, du darfst nicht. Ich glaube allerdings, dass Gott dem menschlichen Leben ein atemberaubendes Ziel gegeben hat. Und das versuche ich Ihnen jetzt mal deutlich zu machen. Gottes Zielvorstellung, wenn man die biblischen Texte ernst nimmt, atmet eigentlich Weite und Freiheit und nicht Einengen. Ich glaube, dass Gott den Menschen in dieser Freiheit und mit unserem Verstand und auch das Leben gestalten zu können, wie wir wollen, geschaffen hat, damit wir aufrecht durchs Leben gehen. Nicht gebückt, nicht geknechtet von ihm, nicht verkrümmt. Ich glaube, dass Gott ein Interesse daran hat. Wir sind alle sehr unterschiedlich, dass sich unser Leben unterschiedlich entfaltet und wir aufblühen, wie ein starker Baum, der in alle Richtungen ungehindert wachsen kann. Und so gibt es einmal die Richtung des Vertrauens zu Gott. Die nächste Richtung, die Bibel aufzeigt, ist in der Liebe zu anderen Menschen, in der Zuwendung und das dritte, sich selbst zu lieben. Also Gott zu lieben, den anderen und sich selbst. Ich finde das eine faszinierende Zielvorstellung, denn wenn wir Menschen uns daran halten würden, wäre eigentlich das Zusammenleben nicht so, wie es häufig aussieht, sondern schöner. Ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir Menschen uns ihm gegenüber öffnen und ihn einbeziehen in unser Leben. Denn nur dann können wir ihn nicht als Bedrohung oder Konkurrenz empfinden, sondern uns in Achtung Gott gegenüber und auch den Mitmenschen zuwenden. Und ich finde es sehr positiv, dass die Bibel sehr deutlich ist, gerade im Neuen Testament, dass Gott möchte, dass wir zu unserem Leben ein sattes, tiefes Ja sagen. So wie es ist. Das ist für meine Begriffe die Vision, die Gott von unserem menschlichen Leben hat. Und es wird an einem Satz deutlich, der schon im Alten Testament steht. Er schuf den Menschen zu seinem Bild. Jetzt hören Sie gut zu. Zum Ebenbild Gottes schuf er ihn. Das heißt, viele Anteile, die wir Menschen haben, sind offenbar auch Anteile, die Gott in sich hat. So, jetzt spricht die Bibel aber auch von diesem Begriff Sünde und sagt, dieses Ziel, was Gott eigentlich für Menschen gesetzt hat, verfehlen einige. Sünde, wenn sie Zielverfehlung ist, macht sich dann so bemerkbar, dass sich unsere Sehnsucht nach Leben nicht mehr erfüllt. Wir verweigern uns Gott im Leben zu unseren Mitmenschen, tritt vielleicht Missachtung und Ablehnung auf und einige verneinen sich sogar selber und mögen ihr eigenes Leben nicht. Was passiert dann, wenn ein Leben so voll Kälte und Härte ist? Ein Mensch ist eigentlich auf sich selbst gestellt. Er hat keinen Kontakt mehr oder wenig zu anderen, Gott gegenüber schon gar nicht, und muss sein Leben selbst meistern. Aus dem aufrecht gehenden Menschen ist jemand geworden, der in sich selbst verkrümmt ist. Und das ist eigentlich nach biblischem Verständnis das Drama von Sünde. Ein Sünder ist jemand, der auf sich selbst zurückgeworfen ist. Zielverfehlung unseres Lebens heißt also, der Pfeil unseres Lebensziel trifft nicht mehr ins Schwarze. Die Beziehungsstörung zu unserem Schöpfer ist da. Nun ist die Frage, wo liegt die Ursache dessen? Es gibt dafür keine schlüssige Erklärung nach dem Motto, das ist so, wie wir wissenschaftlich irgendwas erklären können. Aber die Bibel versucht auch dort eine Antwort. Und ich möchte eine Antwort anhand einer biblischen Geschichte heute Abend mit Ihnen durchgehen, die Sie alle kennen. Das ist nämlich die biblische Erzählung von Adam und Eva. Ich erlaube mir, diese Geschichte ein bisschen freier nachzuerzählen. Sie ist ja mittlerweile auch fast zu einem deutschen Volksmärchen geworden. Zwei Vorbemerkungen. Es ist da die Rede von einem Apfel. Dass das ein Apfel war, diese Frucht, das steht nicht in der Bibel. Das hat auch das deutsche Volksmärchen dazu gedichtet, aber lassen wir es mal. Aber eine Vorbemerkung, diese Geschichte von Adam und Eva ist keine historische Geschichte, denn historische Geschichten haben wir hinter uns. Es ist eigentlich eine Geschichte, die in verdichteter Form erzählt, was sich täglich im menschlichen Leben, in Ihrem und auch in meinem, wieder abspielt. Darum, glaube ich, ist diese Geschichte hochaktuell. Eine zweite Vorbemerkung, es ist keine Geschichte gegen die Frau. Leider ist diese Geschichte auch im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gegen Frauen ausgelegt worden, weil es hieß, Eva war es ja, die Adam verführt hat. Darum finde ich dieses Bild so schön. Ich glaube, die haben beide in den Apfel gebissen. Aber interessant ist, dass die Schuldzuweisung in dieser Geschichte auch schon drin ist. Als Gott Adam fragt, warum er von der Frucht gegessen hat, Eva hat mich verführt. Und Eva verweist auf die Schlange. Eigentlich, wenn man diese Geschichte von Adam und Eva sich durchliest, beginnt das ja, indem ein sehr spendabler Gott geschildert wird. Also dieses Paradies ist nicht so, dass Gott den Menschen geschaffen hat und sie in eine kalte, feuchte, dunkle Kirche gesetzt hat und gesagt, du betet mal schön, sondern er spendiert einen Paradiesgarten. Sinnbild der Lebensfreude. Weite, Sonne, Meer, Strand, faszinierende Pflanzen und Tiere, köstliche Früchte und Gott sagt, das ist alles für euch. Bedient euch. Habe ich nur für euch gemacht. Und ich stelle mir vor, wie er die beiden zwinkernd zu sich bringt und sagt, ich habe nur eine Bitte. Es gibt einen Baum in diesem Paradies. Ich nenne ihn den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Lasst die Früchte dran. Wenn ihr euch da dran begebt, dann übernehmt ihr euch. Lasst die Entscheidung über das, was auf der Welt gut und böse ist, mir. Ihr übernehmt euch als Menschen, wenn ihr das zu eurer Sache macht. Ich habe euch auf mich hingeschaffen und das ist eure Würde, aber auch eure Grenze. Bitte achtet sie. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Es wird berichtet, dass die beiden eben nach dieser Frucht gegriffen haben und die Grenze überschritten haben und damit auf sich selbst gestellt waren. Ich glaube, dass das bis in unsere Zeit so gilt. Überall, wo Menschen versuchen, Gott zu spielen, da machen wir das Paradies Erde zur Hölle. Ob das bei Kriegen ist oder ob wir eigentlich gute wissenschaftliche, technische Erfindungen nutzen, um andere zu zerstören. Wir beuten diesen Globus aus, als hätten wir noch einen zweiten im Kofferraum. Wir gehen mit den Ressourcen dieser Welt um, als würden sie nie aufhören. Letztlich beten wir damit die Güter an, aber nicht mehr den, der sie geschaffen hat. Warum dieser Griff nach der Frucht? Warum der Übergriff auf das, was eigentlich die Sache Gottes ist? In Adam und Eva, darum das Bild der Schlange, schlängelt sich, glaube ich, dieser Gedanke hoch. Es wird doch so berichtet, dass sie sagen, irgendetwas muss Gott doch dahinter verbergen, wenn er uns sagt, geht nicht an diesen Baum. Ob es Gott wirklich gut mit uns meint? Die beiden unterstellen Gott also böse Absichten. Vielleicht mag er das gar nicht, dass wir grenzenlos frei sind. Warum spricht er sonst von dieser Grenze? Vielleicht entfaltet sich unser Leben wirklich erst voll und ganz, wenn wir diese Grenze überschreiten, wenn wir sind wie Gott. Kratzt man also das letzte bisschen Moralin ab, dann werden wir merken, dass auf diesem Stein in der Mauer zwischen Gott und uns sich etwas angesammelt hat bei Adam und Eva. Ich würde es Misstrauen nennen gegenüber Gott. Sie misstrauen Gottes Güte. Wenn wir sagen, Glauben ist Vertrauen, dann ist die Trennung, also das Gegenteil, die Sünde, Misstrauen. Das ist letztlich nach biblischem Verständnis die Sünde von uns Menschen. Nicht, dass wir Fehler machen, sondern dass wir Gott letztlich misstrauen und meinen, wir könnten unser Leben ohne ihn leben. Dass wir Menschen nicht bis ins Letzte glauben, dass der Schöpfer dieser Welt es gut mit uns meint. Also ein Sünder oder eine Sünderin ist jemand, der Gottes Güte nicht glaubt, dem Gott letztlich egal ist. Und das ist dann auch der Grund für die Beziehungsstörung, die Auswirkungen hat bis in unser alltägliches Leben. Wir gehen Gott aus dem Weg, wir meiden seine Nähe, wir hören nicht auf ihn und reden nicht mit ihm. Das, was daraus erwächst, ist das, was wir in unserem Leben Schuld nennen würden. Dass der Mensch eben Dinge tut, die eigentlich nach göttlichen Maßstäben nicht gut sind. Solange also diese Giftwurzel des Misstrauens in unserem Leben Fuß gefasst hat, kommt diese Pflanze der Schuld dabei heraus. So wie Schnupfen, wir haben es gemerkt, ich habe noch einen, eine Folge von Erkältung ist, ist Schuld letztlich die Folge dieses Misstrauens, also der Sünde gegenüber Gott. Als Sünder werden Menschen immer wieder schuldig. An anderen Menschen, an Gott, manchmal sogar an sich selber. Das lässt sich sehr anschaulich machen, denn wenn wir Gott misstrauen, dass er als der diese Welt geschaffen hat, auch für uns sorgt, müssen wir letztlich selber Sorge tragen für unser Leben. Wenn Menschen aber zu sehr der Lebenssorge verfallen, merken sie, wie das ihr Leben zerfressen kann. Wenn wir aus Misstrauen heraus Angst vor Gott haben, werden wir vielleicht auch Angst vorm Leben, aber besonders Angst vorm Sterben haben. Und wer Angst hat, der verbreitet Enge um sich. Wenn ich glauben kann, dass Gott ihn bedingungslos annimmt, wie will der andere Menschen annehmen können? Und wir wissen, dass Menschen, denen nie vergeben wurde, dass die auch schlecht anderen vergeben können. Wie kommt man raus aus diesem Teufelskreis? Jeder von Ihnen, der einen kleinen Garten hat zu Hause, weiß, dass wenn es um Unkraut geht, es nicht reicht, wenn man oben nur die Blätter abzupft. Sondern wenn Unkraut raus soll, dann müssen wir die Wurzeln mit rausreißen. Aber wie kriegen wir diese Giftwurzel, Misstrauen oder Sünde aus unserem Leben raus? Dass die Schuld nicht mehr wächst oben. Misstrauen ist keine schlechte Angewohnheit, die man sich irgendwie wieder abgewöhnen kann, sondern Misstrauen gegenüber Menschen, aber besonders auch gegenüber Gott, kann wie eine Krankheit sein und darum muss sie ausheilen. Es geht nicht darum, wenn wir uns Gedanken über Gott und unser Verhältnis zu ihm machen, wir werden ein bisschen frömmer, wir werden ein bisschen kirchlicher oder ein bisschen anständiger, sondern die Frage heißt, wie heilt unser Misstrauen aus, dass wir Gott wieder voll und ganz vertrauen können? Wer heilt das aus? Wie heilt das aus? Darum wird es heute und auch an den nächsten Abenden noch gehen. Glauben, hatte ich schon einmal gesagt, ist Vertrauen. Und heute sage ich, Sünde ist Misstrauen. Deshalb kann ein Seminar zu Grundfragen des Glaubens auch auf dieses Thema nicht verzichten. Das Gegenteil von Sünde heißt eben Glauben. Oder anders gesagt, im Glauben fängt unser Misstrauen Gott gegenüber an auszuheilen. Wie könnte das sein? Wenn Menschen sich in die Augen gucken können und miteinander reden, dann ist schon viel gewonnen. Wie wäre das, wenn wir Gott mal in die Augen schauen könnten und mit ihm reden? Manchmal denke ich, müssten wir dann wieder werden wie die Kinder. Steht übrigens auch in der Bibel, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ich habe so ein Bild vor Augen in der letzten Pfarrstelle, wo ich war in Rehburg. Da waren unsere Kinder noch relativ klein. Und da war um dieses Pfarrhaus vorne so eine große Mauer, die war so hoch, ungefähr 2 Meter hoch. Und als unsere Jungs klein waren, hatten die nichts Besseres zu tun, als immer irgendwie auf diese Mauer zu klettern. Und waren froh, wenn ich vorbeikam, denn dann konnten sie runterspringen. Weil sie genau wussten, ich fange sie auf. Aber ich habe immer gesagt, guck mich an, spring nicht einfach. Und wenn uns das gelänge, dass wir wie Kinder einfach so in Gottes Arme springen könnten, ihm in die Augen schauen, ich glaube, dann würden wir vielleicht auch sehen, dass es wirklich ein Gott ist, der uns liebevoll ansieht und uns auffängt. Wir laden Sie ein, dass Sie gleich in den Gesprächsgruppen miteinander über eine biblische Geschichte nachdenken, wo Sie, wie ich finde, Gott mal so in die Augen schauen können. Eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, wo er sagt, so ist Gott. Ich wünsche Ihnen jetzt gute Gespräche. Es kann dauern, bis man in dieser Geschichte von den beiden Söhnen und ihrem Vater sich selbst wiederfindet. Aber sie kann auch zum Spiegel unserer eigenen Lebensgeschichte und auch Gottes Beziehung werden. Mir zumindest hat diese Geschichte mehrfach geholfen, Gott ins Gesicht zu sehen, ohne dabei die Augen vor mir selbst zu verschließen. Die Frage, warum geht dieser Sohn überhaupt weg von zu Hause? Warum verlässt ein Mensch Gott den Ursprung seines Lebens? Man könnte meinen, der Grund des Weggangs für diesen Sohn sei ein Vater, bei dem er es nicht mehr aushalten kann. Dass er vielleicht ein herrschsüchtiger Tyrann ist, der die Jungs kurz gehalten hat. Aber diese Geschichte erzählt etwas anders. Sie erzählt, dass dieser Vater anders ist. Ich entdecke bei ihm nichts Einengendes, nichts Unterdrückendes. Er macht dem Sohn auch keine Szene, als er geht. Wie kannst du nur, was soll denn aus mir werden? Was übrigens denkbar gewesen wäre. Denn zu der Zeit das Erbe einfordern von seinem Vater hieß, dass man öffentlich den Vater für tot erklärt und sagt, ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Eigentlich gab es das Erbe erst, wenn die Eltern verstorben waren. Also der Grund für den Weggang des Jüngeren muss irgendwo anders liegen. Und vielleicht hat dieser Gedanke von ihm Besitz ergriffen, ja, ich empfinde es als eng bei dem Vater und das Leben hat noch viel mehr zu bieten, ich muss raus hier. Vielleicht ist es etwas Ähnliches gewesen wie bei Adam und Eva. Misstrauen gegenüber dem Vater. Plötzlich war es da, wie aus heiterem Himmel. Und so übertragen auf uns ist es bei manchen Menschen auch, dass wir vielleicht erst ohne Gott leben wollen und hinterher ohne Gott leben müssen. Dass wir die vermeintliche Freiheit, die wir erreichen wollen, dann auf einmal auskosten müssen. So war es bei diesem Sohn. Früher hieß die Geschichte ja auch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber so verloren war er gar nicht, denn er ist ja zurückgekommen. Ich möchte im Kurzen noch einmal die Stationen mit Ihnen durchgehen. Es gibt ja auch diesen zweiten Sohn. Sie haben ihn entdeckt, rein äußerlich sind die Unterschiede zu seinem Bruder nicht zu übersehen. Der ältere Sohn bleibt brav zu Hause. Er arbeitet treu auf dem elterlichen Hof, lebt seine bürgerliche Existenz, ohne sich etwas zu Schulden kommen zu lassen. Aber der Schein trügt, denn die Beziehung zu seinem Vater ist auch nicht in Ordnung. Wieso hätte er sonst hinterher dem Vater Vorwürfe gemacht? Du weißt doch, all die Jahre habe ich für dich geschuftet. Und jetzt kommt der nach Hause und dann feierst du ein Fest. Es ist schon tragisch, da lebt jemand ganz eng bei seinem Vater und kennt ihn eigentlich nicht. Und auch das kann ich auf unsere Zeit übertragen und sage, da nennen sich manche Menschen Christen und spüre nicht, wie weit weg sie eigentlich von Gott sind. Man kann wirklich mit Gott Wand an Wand leben und finde trotzdem die Tür nicht zu ihm. Man kann Mitarbeiter oder Mitarbeiterin lange Jahre in einer Kirchengemeinde sein, vielleicht Sänger im Chor oder im Kirchenvorstand mitarbeiten und trotzdem in einer Beziehungsstörung zu Gott leben. Beide Söhne sind sich ähnlicher, als wir zunächst denken. Ich gestehe Ihnen, dass mir der erste sympathischer ist, weil er nämlich sein Misstrauen auslebt, weil er sagt, was er denkt und es tut, während sich der Ältere ja eher hinter dieser frommbürgerlichen Fassade versteckt. Wir gehen dem Jüngeren noch mal ein paar Schritte nach. Das missbrauchte Erbe, was macht er eigentlich, als er das Erbe bekommt? Er verprasst es. In der Luther-Übersetzung ist es so deutlich beschrieben, er lebte in Saus und Braus. Das heißt, das, was er eigentlich mitbekommen hat von seinem Vater, was dienlich sein sollte, um sein Leben zu entfalten, hat er auf den Kopf gekloppt. Und das, was eigentlich für sein Leben da war, wirkt sich letztlich lebenszerstörend aus. Und das ist eine Erfahrung, die wir Menschen auch manchmal machen. Je mehr wir uns von Gott entfernen, umso entfremdeter werden wir auch uns selbst. Wir alle haben von Gott ein Erbteil mitbekommen. Wir haben am zweiten Abend darüber nachgedacht. Wir haben Zeit bekommen, wir haben Fähigkeiten mitbekommen. Wir haben Kraft, Fantasie, Intelligenz, in der Regel ein gutes Auskommen. Wir haben diese Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat. Und trotzdem ist Gott als der Geber guter Gaben oft nicht bei uns im Sinn. Und das Interessante ist, ich kann Sie nicht beantworten, warum, oder auch seltsame, dass Gott uns gewähren lässt. Er überlässt uns ja unserer Maßlosigkeit. Vielleicht ist das auch das Risiko, was Gott eingegangen ist, als er dem Menschen diese Freiheit der Entscheidung und den Verstand zugedacht hat. Erst wollte der Sohn in die Fremde, jetzt muss er sie auskosten. Erst wollen wir ohne Gott leben, dann müssen wir ohne Gott leben. Und der Sohn hat gespürt, dieser eine Junge, dass er aus eigener Kraft da nicht rauskommt. In dem Text heißt es, er landet bei den Schweinen. Das Schwein ist im Judentum ein unreines Tier. Und wer bei den Schweinen landete, war total isoliert von der Gesellschaft. Und das ist tragisch, weil diese Menschen für sich alleine waren. Da bricht jemand auf, um sein Leben zu finden. Und am Ende hat er sogar seine Würde verloren. Misstrauen lässt uns einsam werden. Schuld, die ich verschweige, die ich nicht kläre, macht mich auch einsam. Und so kann Gott zum Verborgenen werden. Aber Sie haben es gelesen, dieser Junge kommt ja auch an einen Wendepunkt. Er kommt im Tiefpunkt seines Lebens zu der Einsicht, dass es ihm bei seinem Vater besser ging. In der Geschichte heißt es, er ging in sich. Ich finde, das ist eine sehr mutige Reise, diese Reise nach innen. Manche Menschen wagen sie nie. Aber dieser junge Mann hat begriffen, ich habe etwas verloren. Letztlich bin ich nicht mehr Sohn. Und er schafft es, diesen Schritt zu gehen und sagt, ich bin schuldig geworden, aber ich will das mit meinem Vater bereinigen. Und ich glaube, es ist wirklich etwas anderes, ob wir im Karneval singen, wir sind alle kleine Sünderlein, oder ob jemand wirklich tief drin merkt, ich habe gegenüber Gott Schuld auf mich geladen. Und das hat mein Leben krank gemacht. Es ist eine Beziehungsstörung zu mir und meinem Schöpfer da. Dieser Junge entdeckt, ich will wieder nach Hause. Und dann kommt ja das Interessante. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auf diesem Weg nach Hause sich vielleicht auch irgendwelche Strategien überlegt hat, Rechtfertigungen, darin sind wir ja Meister, warum das so gekommen ist und was ihm alles in den Weg gelegt wurde. Aber in dieser Geschichte wird etwas anders berichtet. Als der Vater ihn von Weitem sah, lief er ihm entgegen. Das heißt, er musste sich gar nicht mehr rechtfertigen. Er musste gar nicht all das, was er sich überlegt hat, vor dem Vater erstmal gerade bringen, sondern der Vater läuft auf ihn zu und wie hieß es da, nimmt ihn in den Arm und küsste ihn. Er lässt den Sohn quasi mit seinem Misstrauen in seine Arme hineinlaufen. Dieses Bild der ausgebreiteten Arme hängt in fast jeder Kirche. Für mich ist es ein Symbol, das Kreuz, ein Symbol für die weit geöffneten Arme Gottes, in die wir hineinlaufen dürfen. Dieser Vater lässt seinen Sohn nicht ins Messer rennen, sondern in seine Arme und sagt ihm gut, dass du wieder da bist. Erstmal wirst du umarmt von Gott, sagt Jesus. Egal, wo du gewesen bist, egal wie weit weg, Gott freut sich über jeden Menschen, der in seine Arme läuft. Und das ist für uns immer wieder das Überraschende, dieses unerwartete Entgegenkommen Gottes. Vielleicht merken Sie, wie krank manchmal unsere Bilder von Gott sind, wie krank diese Bilder, die wir im Kopf haben, dass wir denken, Gott ist so eine eigenartige Mischung aus Christkind und Oberstaatsanwaltschaft. Jesus erlaubte den Menschen damals, zu Gott aber zu sagen, das Vaterunser, also was wir eben vertont gesungen haben, beginnt in der Muttersprache Jesu im Aramäischen mit dem Wort aber. Das war ein Kosewort für die Väter, also als wenn unsere Kinder heute Paps oder Papi oder Mami sagen. Und das war zur Zeit Jesu eine Revolution, weil man diese Nähe zu Gott religiös nicht ertragen hat. Aber Jesus sagt damit, so dürft ihr euch Gott vorstellen. Ihr könnt wie kleine Kinder zu eurem himmlischen Vater kommen und ihn Papi nennen. Darum sagt mir diese Geschichte so, dass Gott uns vorbehaltlos entgegenkommt und wir ihm wirklich liebevoll ins Gesicht sehen können, weil er uns liebevoll ansieht. Ich glaube, als dieser Sohn in den Armen seines Vaters lag, hat er einfach nur gespürt, es ist alles wieder gut. Worte brauchten sie vielleicht gar nicht mehr. Er konnte, ohne dass er Angst haben musste, wieder zu Hause sein. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, aber ich kann immer nur vor Leuten ehrlich werden, von denen ich weiß, dass sie mich hinterher nicht in eine Pfanne hauen. Ehrlich wird man nur da, wo man keine Angst hat vor negativen Konsequenzen. Und genau das erfährt dieser Sohn in den Armen seines Vaters. Ehrlichkeit befreit. Man kann ehrlich werden, ohne Angst haben zu müssen, dass Gott einen in die Pfanne haut. Wie geht das? Ehrlich werden vor Gott ohne Angst. Jetzt bringe ich wieder so einen heißen kirchlichen Begriff. Und jetzt denken Sie wahrscheinlich, ach du Schreck, jetzt wird es katholisch, Beichtstuhl auf die Knie, Novemberwetter, schwarzer Anzug. Beichte, was ist das denn? Sind wir da nicht längst drüber weg? Ich finde es schade, dass wir den gerade in der evangelischen Kirche den Beichtbegriff so beiseite geschoben haben. Beichte ist im Grunde genommen die Einladung Gottes, seine Güte zu schmecken. Nämlich die Dinge auszusprechen, die uns bewusst sind, die nicht in Ordnung sind und dann einen angstfreien neuen Raum betreten.
Das ist ein schönes Wort. Das kann man nämlich auseinandernehmen, wenn man diesen Teil rauszieht. Und dann heißt Beichte einfach, ich bete. Vor Gott kann ich im Gebet aussprechen, all das, wo ich meine Klagen habe, meine Anfragen, mein Misstrauen gegen ihn. Vielleicht auch die Dinge, wo ich weiß, dass ich schuldig geworden bin, an anderen Menschen, an ihm. Und das ist das Schöne, bei Gott darf ich wie dieser Sohn Vergebung erfahren, weil Gott mich nicht in die Pfanne haut. Manchmal schaffen wir das nicht alleine und es ist eine große Hilfe, wenn man das in der Gegenwart eines anderen Christenmenschen tut, der vielleicht im Glauben schon ein paar Schritte weiter ist. Denken Sie mal drüber nach, was das für Sie heißen könnte, Gott in die Arme zu laufen. Letztlich endet diese Geschichte ja mit einem großen Fest. Und die Aussagen der Bibel über das, was uns Menschen nach dieser Erdenzeit erwartet, ist immer mit Fest verbunden. Wenn die Bibel, gerade das Neue Testament, vom Himmelreich, vom Reich Gottes, von der Ewigkeit redet, ist immer die Rede davon, dass das wie ein großes Fest ist. Ich stelle mir das so vor, wie es in dieser Geschichte beschrieben war, dass wirklich ein Fass aufgemacht wird und dass Gott sich über jeden freut, der zurück nach Hause kommt. Auch das steht im Neuen Testament. Da ist es so ausgedrückt, dass im Himmel große Freude sein wird. Ich sag, die Engel lassen die Sektkorken knallen, wenn ein Mensch, der vorher mit Gott nichts zu tun hatte, umkehrt und zu ihm zurückfindet. Ihm vertraut, ihm glaubt und wieder anfängt, mit ihm zu reden. Noch einmal, da ist ja noch der ältere Sohn. Wir haben eben schon kurz über ihn gesprochen. Der steht immer noch verbittert draußen vor der Tür. Aber dieser Vater geht auch diesem Sohn nach. Er kommt beiden entgegen, egal wie sie auf ihn reagieren. Und das finde ich so faszinierend, dass wir so unterschiedlich wie wir sind, nicht sagen können, so oder so ist es der richtige Weg zu Gott. Sondern Gott ist für mich ein menschenfreundlicher Gott, der seine Söhne und Töchter gerne um sich hat. Gott hält den Älteren aus, der ihm mit Vorwürfen, Bitterkeit und Groll begegnet, aber auch den, der sein Erbe verprasst hat. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie es noch nicht erlebt haben, dass Sie das irgendwann erleben, dass Gott auch Sie umarmt. Und ich gönne jedem diesen Weg der Freude, die Freude, die mir ermöglicht, mein Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen, neu zu ordnen und zu gestalten. Und darum wünsche ich Ihnen heute Abend im doppelten Sinne einen guten Nachhauseweg.